Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin moin, schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel und heute schwingen wir uns durch die Schluchten von New York City. Und dafür habe ich mir keinen anderen rausgesucht als unseren Tom Holland des Filmfrühstücks neben Kenan. Ich grüße dich.
Hey Daniel, wusstest du, dass ich heute was gecancelt habe?
Disney Plus?
Nicht ganz, sondern das Echo für die Aufnahme heute.
Ah.
Ich bin heute in der Heimat unterwegs, muss ein bisschen unbeständig aufnehmen, bin also gespannt, wo die Reise hingeht und wie lange wir das hier so durchziehen können, ohne dass irgendwas abrupt kaputt geht.
Ja, ohne dass das heimatliche WLAN versackt. Bin mal gespannt. Ja,
mal gucken, wie gut das O2-Netz hier sein wird.
Du hast ja jetzt zuletzt Spider-Man Brand New Day gesehen, den Film, über den wir heute sprechen werden. Ich auch. Aber wir haben ja trotzdem immer unsere obligatorische Frage, was wir denn zuletzt geschaut haben. Gab es denn noch was, was du vielleicht kurz davor oder danach geschaut hast, was du gerne mit uns teilen möchtest?
Gestern habe ich zum Beispiel einen Klassiker aus meiner Kindheit gesehen, den ich leider nicht mehr so gerne mochte. Ich denke mal, den nehme ich mal mit und ich gebe dir noch einen, den ich davor gesehen habe, der recht neu noch ist. Und zwar, also gestern habe ich The Mouse Hunt gesehen, oder nur Mouse Hunt, von Gore Verbinski. Kennst du den Film noch?
Ja.
Mit Nathan Lane in der Hauptrolle und Lee Evans, der glaube ich so heutzutage gar nicht mehr existiert, und einer, ja, zwischen praktischen und CGI-Maus wechselnden, ja, Protagonisten, würde ich sagen. Ja, Gore Verbinski ist, glaube ich, der erste Film, den ich als Kind, glaube ich, von Gore Verbinski gesehen habe. Da war ich recht jung, bestimmt so 5 Jahre alt. Gehe es quasi ein bisschen so das Home Alone-Pendant mit 2 Typen, die halt ein Haus erben und ja, die Maus loswerden wollen. Aber die Maus doch hartnäckiger ist, als man denkt, und kleine und alle Fallen quasi auswärts, die sie aufbauen. Also es ist so ein bisschen, die 2 Jungs bauen Fallen auf, aber die Maus kontert sie aus.
Das ist halt eine sehr smarte Maus. Der heißt auch ganz praktisch Mäusejagd auf Deutsch. Also falls jetzt jemand mit Maushand nichts anfangen kann, Mäusejagd ist der deutsche Titel dazu. Und der zweite, den du gesehen hast?
Genau, könnt ihr auf Paramount Plus übrigens streamen. Und dann habe ich mir einen neuen Film auf Apple TV angeguckt. Vielleicht hast du von dem gehört. The Dink.
The Dink.
Ist von Josh Greenbaum. Der hat ja diesen Willen Harper-Film gemacht, beispielsweise, oder Strays, und ich glaube, der Strays hieß auf Deutsch, glaube ich, Doggy Style. Ich glaube, der lief mal unter so ferner liefen im Kino. Ja, The Dink ist der Film mit Jake Johnson, Mary Steenburgen und Patton Oswalt spielt mit und Andy Roddick, der ehemalige Tennisprofi. Denn Andy Roddick müsste jetzt, glaube ich, auch im realen Leben nämlich ein großer Verfechter des Pickleballs sein. Und darum dreht es sich, um auch eben einen, ja, quasi verzweifelten, abgewatschten ehemaligen Tennisspielers, der es im Profibereich ist, nicht mehr geschafft hat und jetzt versucht, durch Unterricht, aber auch gleichzeitig durch Pickleball wieder ein bisschen, ja, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich wieder so eine Sportkoryphäe zu werden. Und er dreht halt eben gegen niemand anderes, außer halt eben Andy Roddick an. Also so basically die Geschichte. Ich bin ja gerade auch so ein bisschen in dem Paddleball-Spiel drin. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal jetzt auch angespielt. Das ist jetzt ein Riesenhit auch hier in Deutschland. Vor allem in Düsseldorf ist es ja wirklich auf Wochen teilweise ausgebucht bei uns in den Sportstätten.
Ah, krass.
Und ich dachte mir, komm, könnte ja vielleicht ganz witzig werden, weil Pickleball geht ja in eine ähnliche Richtung, nur dass es halt eben noch auf dem freien Tenniscourt ist und nicht eben im Cage. Und leider Gottes ist der Film eine sehr standardmäßige Komödie mit ein bisschen von den Sportelementen. Heißt, es gibt sehr absurde Comedy. Jake Johnson gibt sich große Mühe, sich als Idioten darzustellen, als diesen lovable Doof quasi. Also spielt er auch so ein bisschen alle Klischees vom Sport, aber auch gleichzeitig von so Sportkomödien halt auch durch, was du schon auch nicht, was auch in Adam Sandler-Filmen schon durchgesehen hast in den letzten 2 Jahrzehnten.
Okay.
Genau, nichts Besonderes, kann man sich mit seinen 100 Minuten ganz gut angucken, aber ist jetzt nicht für mich der große Wurf gewesen.
Also das für den berühmten, verregneten Sonntagnachmittag mit Partnerin oder Partner auf der Couch sitzen, wenn man nicht weiß, was man gucken kann. Macht man damit nichts verkehrt, aber
ist jetzt oder wenn nicht. Wenn die Kids sich noch nicht für eine Sportart entschieden haben, vielleicht kann man den Pickleball anbieten, wenn das in Deutschland eine Rolle spielt. Also wie gesagt, Paddeln ist ja jetzt ein Ding, aber es ist vor allem von den Schlägern her und von den Bällen noch ein bisschen anders.
Ja, Pickleball kommt da bestimmt nach. Das ist dann, du hast jetzt erst die Leute, die alle sagen, ja, kennst du eigentlich Paddleball? Und dann kommen aber die Leute, die sagen, ah, Paddleball, kennst du eigentlich Pickleball? Und dann geht es wahrscheinlich noch
weiter. Ja, ja. Das ist der Schwanzvergleich der Pickle und Paddles.
Ja, ja, ja.
Wie sieht's bei dir aus? Was hast du so am Start?
The Devil's Mouth, der Teufelsschlund, habe ich mir angeschaut. Der läuft jetzt auf Amazon Prime, ist der neue Film mit Catherine Newton. Aus dem Trailer raus habe ich schon gedacht, so, oh, Gen Z-Gruppe, die auf Sauftour nach Thailand fährt und sich dann eine schöne Zeit machen möchte, die dann aber in eine Höhle gerät und da von einem Hai besucht wird. Habe ich da wirklich Bock drauf? Aber komm, vielleicht wird ja die Hai-Action ganz gut. Gerade auch so mit einem Auge schielend auf unseren Jahresrückblick Horror. Da schauen wir natürlich auch mal, dass wir auch die Dinge mitnehmen. Und wenn das funktioniert hätte, dann wäre ich vielleicht noch an Bord gewesen. Aber The Devil's Mouth ist erstmal 35 Minuten lang wirklich diese Gruppe junger Erwachsener, die unglaublich unsympathisch ist, auch nur Scheiße baut, sich nicht benehmen kann, nur dumm labert. Und dann fiebert man quasi mit dem Hai mit, dass er endlich auftaucht, um einen nach dem anderen mal auszumerzen, damit man ein bisschen Ruhe hat.
Also es ist quasi so ein Sequel eines typischen Slashers, also so eine Gruppe.
Genau, könnte man sagen, Slasher mit einem Hai, du hast ja die Gruppe Jugendlicher, die sich da irgendwie daneben benimmt und dann statt von einem maskierten Killer von einem Hai aufgesucht wird. Aber das ist halt weder spaßig, also noch sind die Kills irgendwie interessant, noch hat das irgendwie eine tiefere Message oder abgesehen von den ersten 35 Minuten schöne Bilder, weil wenn es nach draußen ist, dann hast du halt ein bisschen Meer, ein bisschen Strand, Urlaubsfeeling, das ist alles noch in Ordnung, wenn du halt die dumm labernden Leute da nicht hättest. Aber sobald das in der Höhle ist, haben die quasi als einzige Lichtquellen nur so kleine Stirnlampen, mit denen die Szenerie ausgeleuchtet wird. Und du sitzt dann halt teilweise da und denkst dir, wer ist jetzt wo? Was machen die jetzt? Du siehst halt teilweise kaum was. Und dagegen ist Alien vs. Predator 2 quasi schon fast überbelichtet teilweise. Also das ist schon echt der Wahnsinn.
Okay, das ist eine Ansage.
Ist jetzt auch nicht durchgehend so, aber teilweise ist er wirklich echt dunkel statt düster.
Ich habe nur das Poster auf der Startseite von Prime gesehen und habe gesagt, nein, danke.
Ja, machst du auch nichts verkehrt, wenn du den skippst.
Habe ich mir schon gedacht. Das wirkte sehr nach typischen Direct-to-Streaming.
Exakt, ja. Ich finde da Catherine Newton jetzt auch nicht so sonderlich doll. Also ich sehe sie gerne, aber sie spielt auch einfach nur die graue Maus, die durch einen Vorfall oder am Anfang des Films schüchtern und zurückhaltend ist und sie ist dann halt eher die Vorsichtige, aber vom Charakter halt her super langweilig. Also es hat mir leider auch nichts gegeben.
Dann lieber Lisa Frankenstein oder Freaky mit ihr.
Ja, genau. Und als Hai-Filme lieber Anna Paris auf Netflix.
Oder Crawl, das hat zwar keine Haie, aber Krokodile.
Ja, das ist ja noch die bessere Variante, definitiv. Ja, aber um Haie dreht sich heute nicht. Wir beschäftigen uns heute mit Spinnen, nämlich mit dem neuen Spider-Man-Ausflug von Tom Holland. Bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht so ein kleiner Abriss von uns, wie wir allgemein zu den vielleicht auch Spider-Man-Filmen generell und den Tom Holland-Filmen stehen. Also hast du dich quasi jetzt schon auf Brand New Day gefreut, weil du ein richtig großer Fan der Holland-Spidey-Filme bist? Oder hast du gesagt so, die anderen haben mir schon nicht getaugt, aber vielleicht wird der ja was, der heißt ja auch Brand New Day, neuer Anfang, vielleicht kommt der ja was Feines bei raus.
Ich sag's mal so, ich liebe Spider-Man, seit ich ein Kind bin. Ich bin mit der animierten Serie aus den 90ern groß geworden. Ich habe diverse andere Cartoons, ich habe Comics gelesen. Und natürlich einer meiner ersten Kinofilme war Spider-Man 3 damals gewesen als Kind. Ich liebe den ersten. Der zweite ist immer noch der beste Spider-Man-Film. Ich glaube, da stehe ich auch nicht alleine mit der Meinung da. Der dritte, ich finde, er ist jetzt so in der heutigen Zeit nochmal ein gutes Stück gealtert. Gutes Stück gealtert, finde ich, weil er meiner Meinung nach immer noch starke Einzelszenen hat, auch wenn er natürlich auch hier wie viele andere moderne Superheldenfilme sehr überladen wirkt. Aber trotzdem halt noch seinen Charme hat, weil es auch vielleicht auch daran liegt, dass ein gewisser Sam Raimi auch immer noch diesen Film gedreht hat und da noch ein bisschen mehr Freiheiten hatte und weil es halt eigenständige Filme sind. Amazing Spider-Man kam dann und ja, war schon ein bisschen schwieriger. Ich mochte dort zwar Andrew Garfield, ich mochte auch seine Chemie, die er mit Emma Stone damals hatte, die war ja auch damals zusammen, glaube ich, Couple, wenn ich mich noch recht erinnere. Hatte auch dort Momente, die gut gemacht waren, aber auch da Amazing Spider-Man 2 war schon mit Rise of Electro war ja schon ein bisschen sehr klobig, sehr klischeehaft und auch sehr, sehr überladen, auch mit drei Bösewichten inkludiert. Und dann hat man ja dort auch erstmal die Sense gemacht, nachdem man ja auch damals noch Sinister Six geplant hatte und dort schon die Sequels aufbauen wollte. Aber das war für Sony funktioniert das ja irgendwie nicht, ne? Diese ganzen Bösewicht-Einzelfilme dann aufzubauen, was man irgendwie auch vorhatte. Aber das ist alles so ein bisschen Tohubabohu, muss man sagen. Ja, und dann war es ja ein gewisser Captain America Civil War, der uns Tom Holland als Spider-Man dann damals beschert hat und uns quasi so ein bisschen die Geschichte, wie Tony Stark ihn kennengelernt hat und wie auch das erste Mal im Spider-Man-Kostüm dort auftaucht. Ich weiß auch, damals, als die Trailer den revealed haben, das war ein Riesending und ich war auch sehr gespannt, wie sie ihn inkludieren würden, weil damals war für mich das, gerade die Captain America-Filme noch etwas, wo ich so sehr die Qualität auch noch mochte und auch noch sehr dem MCU noch zugeneigt war. Und dann kamen die Einzelfilme. Ich fand Homecoming war fein. Er hatte einige sehr gute Momente gehabt, war ein netter Einstiegsfilm für Tom Holland. Aber du merkst halt auch dort, natürlich hast du diesen, im Vergleich zu den Raimi Spider-Mans immer diesen Hänger gehabt, dass es halt jetzt ein Universum ist, wo halt immer wieder wiederkehrende Elemente aus dem MCU auch auftreten. Das hat so vor allen Dingen danach auch bei Far From Home, so hieß der zweite Teil, der einen tollen Bösewicht hatte mit Jake Gyllenhaals, Mysterio, dieser Klassentrip ganz gut funktioniert hat. Ich fand gerade 2, 3 Reveals auch sehr cool, hatte einen coolen Cliffhanger insgesamt. Ich hatte immer das Gute, dass trotz des MCUs und zwar immer der kleinen Charaktere, die auch mit reingebracht wurden, die Filme sich noch mal ein bisschen eigenständiger angefühlt haben in den ersten beiden. Aber dann kam No Way Home, der quasi so ein bisschen der ein Film, vielleicht auch bis heute hin, mit der einzige Film ist, der, glaube ich, für die meisten sowohl qualitativ als auch finanziell von der Post-Endgame-Ära noch am besten funktioniert hat. Und ich glaube, ich zähle zu einer der Minderheiten, die den Film gar nicht mochten. Für mich der schlechteste Teil der Reihe gewesen. Für mich eine überzogene Easter Egg-Parade gewesen an Multiverse-Clashes. Und ich bin ja irgendwann mal kein großer Fan mehr, wenn halt irgendwann diese verbotene Tür von wir können alles, was wir aus den Comics machen, auch irgendwann mal auf den Film übertragen, weil wir halt keine Budgetgrenzen mehr haben und auch irgendwann mal das Multiversum öffnen. Wenn es halt oft genug passiert, dann ist es halt auch für mich irgendwann mal nichts mehr Spezielles. Und es ist immer interessant, im Kino dann gesessen zu haben, die Leute das dann Holy Shit gerufen zu haben, wenn Tobey Maguire auftaucht, etc. Aber, oder Andrew Garfield nochmal und du alle drei Spider-Man-Versionen dabei hast. Aber es hat sich für mich halt wie ein sehr, sehr, sehr unflüssiger Film angefühlt, der sehr viel durch Unlogiken, schlechten Charakterdesigns, sehr überdramatisierten Momenten und halt vor allem einen sehr schlechten Look eingebüßt hat. Und für mich das halt wirkte wie, okay, das wird jetzt das Kino sein, was sonst irgendwie bestimmen wird. Wir kriegen jetzt wirklich nur noch Easter Egg Parades geboten, wo jetzt nur noch darum geht, dass du jetzt einen Charakter aus der Vergangenheit hervorholst. Die Spitze wurde da ja noch übertrumpft mit Deadpool vs. Wolverine oder Deadpool und Wolverine, sorry. Das war dann irgendwann mal, da habe ich auch noch meinen Kopf dann auch dort noch geschüttelt und ich habe gedacht, okay, ich bin mal gespannt, wie Brand New Day wird und kann Gott sei Dank schon mal sagen, das ist nicht diese Form von Selbstbeweihräucherung oder komplette Cameo-Überdrussigkeit, das wäre mehr sowieso in Doomsday-Erleben, hier Gott sei Dank nicht stattgefunden hat.
Ich kann mich dir da nur großenteils anschließen. Für mich ist auch Spider-Man 2 von Sam Raimi der beste Spider-Man-Film der Reihe. Ich mag 1 natürlich auch sehr. Mit 3 kann man heutzutage wirklich seine Probleme haben. Homecoming mochte ich damals auch wirklich, weil es einfach ein frischer Look war, weil ich froh war, Spider-Man wieder auf der Leinwand zu sehen. Oh, guck mal, jetzt habe ich Andrew Garfield rausgelassen, weil ich weiß nicht, ob es ein Hot-Take ist, weil ich habe schon viele Leute gehört, die halt immer sagen, ja, sie pflichten mir dabei. Also ich finde, Andrew Garfield ist halt der beste Spider-Man-Peter Parker für mich. Auch wenn ich natürlich mit Tobey Maguire sozusagen aufgewachsen bin, in Anführungszeichen. Aber so wie Andrew Garfield diese Rolle verkörpert hat, klar, die Filme waren qualitativ nicht auf dem Stand der Raimi-Trilogie, aber für mich hat es dennoch funktioniert, weil sie auch so einen kleinen, weil sie so einen poppigeren Comic-Look hatten, weil Andrew Garfield einfach dieser lockere Peter Parker war, der auch ein bisschen verschmitzt war. Und als es dann zu Homecoming kam, da hatte ich eigentlich noch meinen Spaß mit. Das mag natürlich auch an Michael Keaton als Bösewicht gelegen haben, aber ich fand da Tom Holland auch definitiv ordentlich in der Rolle. Mit Far From Home hatte ich so meine Probleme, weil ich mich da das erste Mal zu alt für Spider-Man gefühlt habe. Dadurch, dass es halt eben diese Klassenfahrt und diese Klassenfahrtatmosphäre gab, habe ich mich halt immer eher mit dem Lehrer identifiziert, der halt zwischenzeitlich immer gesagt hat, ey, was macht ihr hier für einen Scheiß? Wie benehmt ihr euch eigentlich? Und ich dachte, ja, okay, jetzt bin ich so alt, jetzt bin ich in der Lehrerrolle angekommen und denke mir halt auch immer die ganze Zeit, ey Leute, fahrt mal ein bisschen runter.
Sei froh, dass nicht dieser eine Lehrer war, der in Spider-Man 1 auf diesem Betriebsausflug dabei war und der immer wieder viel zu leise immer geredet hat und immer geflüstert hat die ganze Zeit.
Ja, genau. Also habe ich mich noch nicht gefühlt, ne. Aber ansonsten, ich gebe dir recht, Jack Gyllenhaals Mysterio war zum Beispiel für mich ein cooler Bösewicht. Ich mochte auch das, was sie dann eben mit dem Finale aufgemacht haben, ne, dass du dann Spider-Man in dieser Rolle des Bösewichts präsentiert bekommst, also augenscheinlich. Und das hat No Way Home für mich halt wieder eingerissen, weil das für mich auf einmal ein komplett anderer Spider-Man Peter Parker war, den wir da zu sehen bekommen, der auch irgendwie für mich nicht konkurrent zu den vorherigen Filmen war. Gerade diesen Aufhänger zu nehmen, weil meine besten Freunde jetzt nicht aufs MIT können, fange ich jetzt an, zu Dr. Strange zu gehen und ihn zu fragen, ob er hier die Zeitlinie verändern könnte. Also quasi so mit Milliarden Menschen und außerirdischen Leben zu spielen, ne, nur damit die beiden aufs College können. Und dann lässt er sich noch bequatschen, sagt, ja komm, ich fange jetzt diesen Zauber an. Dann redet er ihm im Zauber auch irgendwie noch 6-mal dazwischen. Können wir den vielleicht nur so ändern? Können wir den so ändern?
Und der Dr. Strange mit der Hilfe von Mathematik besiegt.
Ich weiß nicht, ich hing da wirklich so, hab die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und dachte so, boah, du bist gerade so nervig, Peter. Ich hatte da wirklich keinen Spaß mit. Ich fand, der sah auch nicht wirklich gut aus. So, mein Highlight war immer Flash Thompson, wie er auf dieser digitalen New Yorker Straßenkreuzung steht, wo ich dann jedes Mal die Hände vor den Kopf schlage und denke, also ihr hättet euch jetzt nicht mal in New York irgendeine Straßenkreuzung suchen können, um den Typen da hinzustellen, sondern selbst dafür seid ihr ins Greenscreen-Studio gefahren. Und ich glaube, beziehungsweise ich weiß, im Kino damals, das war halt ein Eventfilm, da konntest du reingehen, dann hattest du auch Bock, wenn Tobey Maguire und Andrew Garfield noch auftauchten und wenn das alles irgendwie zusammenläuft. Aber außerhalb des Kinos, als dieses eine Event, funktioniert der für mich halt leider heute überhaupt nicht mehr.
Ja, ich glaube, wenn die Überraschung irgendwann mal entsegelt ist, dann wird es auch immer schwieriger. Mein Problem ist, dass der Aufbau des ganzen Films halt mich schon so frustriert hat, dass ich halt während dieser Moment kam, den man auf 10 Kilometer ahnen konnte, wenn man die ganzen im Vorfeld halt die Nachrichten gelesen hat und Gerüchte und etc., war es eigentlich am Ende leider auch keine Überraschung. Das ist natürlich Schuld des Internets und des Social Media Alltags, dem man ständig auch als Filmfan konfrontiert ist, sodass halt jetzt genau die Frage, die man sich jetzt auch reinstellt, wo alle jetzt, glaube ich, rumoren, wird MJ, also Zendaya im Brand New Day, sterben? Das ist ja das große Gerücht, mit dem ja hier jetzt alle in diesem Film reinrennen. War es dann halt auch für mich halt so nicht es konnte bei mir nicht diese Reaktion ausfüllen. Hätte ich das gehabt oder so, hätte ich das 10 Jahre vorher erlebt, weil ich noch so, keine Ahnung, 16 Jahre alt, 15 Jahre alt war, hätte ich wahrscheinlich auch eine andere Reaktion, aber vielleicht war ich auch da schon zu alt dafür, Daniel.
Also ich hatte eine emotionale Reaktion in dem Film und da weiß ich jetzt bis heute nicht, okay, hat der Film sich die halt wirklich verdient, weil sie auf The Amazing Spider-Man 2 eigentlich beruht.
Mhm.
Wir werden gleich auch Brand New Day, also versuchen spoilerfrei zu besprechen, aber der Anfang von Brand New Day ist ja quasi das Ende von No Way Home. Deswegen, wenn ihr die Filme noch gar nicht gesehen habt, was macht ihr hier? Schaut euch die lieber an, bevor wir jetzt noch drüber quatschen, wie ihr uns weiter zuhört. Aber in No Way Home rettet Garfields Spider-Man dann ja MJ vor dem sicheren Tod. Sie fällt, er schafft es, sie noch aufzuhalten und sie zu retten. Und das ist ja quasi auch die Referenz an The Amazing Spider-Man 2, als er das bei Gwen Stacy eben nicht schafft, als sie auch fällt, auf dem Boden aufschlägt und danach verstirbt. Und du siehst halt in Garfields Gesicht in diesem Moment, wie das alles nochmal an seinen inneren Augen vorbeiläuft und wie er dann selber einfach diese Redemption hat, jetzt jemand anderes gerettet zu haben und es sich zumindest dadurch ein bisschen besser fühlt. Und das hat mir so ein kleines Tränchen ins Auge getrieben. Aber das basiert ja eben auch auf der Emotionalität, die The Amazing Spider-Man 2 bei mir ausgelöst hat.
Ja gut, das ist ja auch ein faires Argument und das ist halt nett, wenn man halt dann von Film zu Film halt eben nochmal eine Storyline dadurch abschließen kann. Da will ich ja auch zustimmen.
Wir waren also jetzt alle gespannt, wie geht's denn jetzt mit Brand New Day weiter? Wir wissen, niemand weiß, wer Peter Parker ist und niemand weiß, wer Spider-Man ist. Das heißt, seine Freunde haben ihn auch vergessen. Damit muss er jetzt leben. Wir starten also mit Spider-Man Brand New Day mit einem einsamen Peter Parker, der primär als Workaholic Spider-Man unterwegs ist, um Verbrechen zu bekämpfen, und müssen uns jetzt nur langsam ranarbeiten. Okay, wird er nochmal zu seinen Freunden zurückfinden oder lässt er sie jetzt komplett gehen? Auf der anderen Seite haben wir eine neue Gefahr, die ausgeht in New York City, nämlich eine Person, die von Gedanken zu Gedanken springen und dadurch Menschen übernehmen kann. Und die möchte eine Organisation attackieren oder attackiert bestimmte Stützpunkte dieser Organisation, um einen MacGuffin in seine Gewalt oder ihre Gewalt zu bringen.
VMAX.
Der VMAX, genau. Das ist so der Ausgangspunkt, den wir haben bei Spider-Man Brand New Day. Und ich muss sagen, Kenan, positiv überrascht hat mich an der Sache, dass es eben erstmal auch diese abgeschlossene kleine Geschichte ist und dass wir nicht direkt wieder das große Fass aufmachen. Wie greift das Ganze vielleicht in Doomsday? Wie könnten wir Spidey da noch reinschmeißen? Sondern es ist erstmal, wenn man so will, so ein kleiner Epilog zu No Way Home. Und wir müssen erstmal schauen, wie Peter jetzt mit dieser Situation umgehen kann.
Ja, genau. Es fühlt sich so ein bisschen an wie etwas, was jetzt vollkommen frei von dieser Doomsday-Parade, wie ich sie jetzt nenne, ausgehen kann. Meine größten Befürchtungen waren ja, dass am Ende irgendwie, keine Ahnung, du machst Brand New Day, du machst halt irgendwie eine Story, er hält den Bösewicht auf und dann kommt Dr. Doom rein und besiegt alle und bringt eine Katastrophe über New York rein und das wird dann so ein Cliffhanger-Ende oder keine Ahnung. Ich habe gedacht, okay, die machen irgendwie sowas, damit sie jetzt nochmal Doomsday ankurbeln können. Haben die Gott sei Dank nicht gemacht und ich glaube, das tut dem Film auch gut, dass er bei Weideschrecken auf eigenen Füßen steht, dass es eben nicht dazu dient, den Aufbau für etwas anderes zu sein, sondern es ist halt ein eigenständiger Film, der eine eigenständige Storyline, eine eigenständige Charakterentwicklung reinbringt, mit zwar kleinen, ich sage mal so, fürs größere Ganze kleinen Einschüben, weil man natürlich jetzt auch über einzelne Charakterschicksale offen lässt und über die noch nicht Bescheid weiß, aber das ist ja genau eigentlich die Stärke, mit dem ja auch das MCU reingegangen ist, dass man halt eben Aufbau leisten kann, aber dieser halt eben nicht so penetrant hier ins Gesicht geschmissen wird, sondern es auf der Ebene eben mit offenen Fragen abschließt und man sich fragt, okay, wird das irgendwie noch in einem anderen Filmen irgendwann mal ein Thema sein, wenn diese Figur zurückkehrt. Ich glaube, die zwei Beispiele, auf die ich mich beziehe, die kennst du sicherlich. Die können wir vielleicht in einem Spoiler-Teil nochmal besprechen.
Genau. Das war für mich, wie du schon gesagt hast, dann eben diese kleine, in sich geschlossene Geschichte, die für sich alleine steht. Und so empfand ich tatsächlich auch den Look und die Inszenierung. Also für mich hatte man nicht unbedingt diesen, wenn wir es jetzt böse sagen, Standard-MCU-Look der letzten Phasen, dass du das Gefühl hattest, das sieht alles gleich aus, das ist alles flach vor Greenscreen gefilmt, sondern ich hatte das erste Mal wirklich das Gefühl, okay, ich atme wieder New York, das Ganze hat eine gewisse Tiefe, ich bin in echten Sets unterwegs und Destin Daniel Cretton, der das Ganze inszeniert, der auch schon Shang-Chi und den, glaube ich, sehr gut aufgenommenen Wonder Man gemacht hat, also die Serie.
Ja.
Der hat sichtlich Spaß, einfach mal wieder neue Sachen auszuprobieren, einfach kreativ zu sein. Das Ganze wirkt geplant und nicht wie tausendmal umgeworfen und hinterher noch in der Post-Pro reingezimmert, sondern da ist für mich so eine erkennbare Vision, so ein erkennbarer Stil dahinter. Gerade die erste Stunde hat mir extrem gut gefallen, weil wir Spider-Man und Peter Parker nochmal auf eine neue Art und Weise kennenlernen. Er ist halt viel als Spider-Man unterwegs, was ich schon mal positiv finde. Weil ich das oft genug kritisiere, dass du halt zum Beispiel einen Supergirl-Film hast und dann hast du irgendwie 90% nicht im Outfit oder die Person ist jemand anderes. Und hier hast du wirklich viel Spider-Man. Auf der anderen Seite bekomme ich aber auch zu sehen, Peter hat neue Bekanntschaften gefunden. Er ist jetzt mit der Polizeichefin extrem dicke, tauscht sich mit ihr aus, was auch nochmal so ganz andere Vibes gibt. Und ich hatte einfach ein sehr, sehr positives Gefühl, was diese ganze Inszenierung angeht. Teilweise auch mit Shots aus der Ego-Perspektive, wie er durch die Häuserschluchten flitzt. Das hat für mich einfach wirklich einen extrem guten Vibe gegeben.
Ja, ich stimme dir vor allen Dingen bei New York auch zu. Ich finde, New York ist wieder ein eigener Charakter und die Leute auf dem Street-Level kriegen so ein bisschen ihre eigenen Charaktere. Und ich glaube, das deckt auch wieder die Essenz, die auch Raimis Spider-Mans Film auch mitgebracht haben. Ne? Was bedeutet Spider-Man halt eben für die Bevölkerung? Was bedeutet Spider-Man halt auch eben quasi im Sinne von Sicherheit und Verbrechen? Wie wird da von der Gesellschaft gesehen? Und es ist ja ein Motiv, das ja auch zwischen Homecoming und Far From Home auch natürlich schon Thema war, als er auch dann demaskiert wurde, war ja auch die Frage, wie reagiert man darauf? Das hat natürlich im Übergang zu Way Home nicht so funktioniert. Deswegen bin ich froh, dass man jetzt wieder auf diesem Level agieren kann, dass Spider-Man halt diese freundliche Spinne aus der Nachbarschaft halt eben ist und eben auch gleichzeitig auch eben gesehen und angesehen auch wird und gerade in dramatischen Momenten auch dieser Effekt auch gezeigt, darauf auch gezeigt wird, was für eine Bedeutung er für diese Menschen hat. Ich mag auch eben, dass gerade durchs Color Grading vor allen Dingen und auch durch die Art und Weise, wie er gefilmt ist, da auch New York einfach besser raussticht. Klar hast du auch irgendwo deine Standard graue Wolkenkratzer-Ästhetik, die du natürlich mitnimmst, aber gerade wenn es so auf Street-Level geht, in der Nachbarschaft, wo er halt auch gerade untergebracht ist, da ist das wieder ein bisschen heller, ein bisschen bunter, ein bisschen rötlich-gelblicher auch unterwegs. Das hat dann so eine eigene Handschrift dann auch wieder. Und das ist für mich genau die Richtung, in die es sich halt bewegen muss und wo auch, finde ich, optisch auch so ein MCU-Film sein muss. Und ja, auch gerade das kameratechnisch sehr viel Interessantes gemacht wird. Ne? Diese POV-Perspektiven, wenn er in der Luft ist, der Shot aus innerhalb der Maske, die späteren Action-Szenen, die ja natürlich ein bisschen an Shang-Chi auch erinnern, aber trotzdem für Spider-Man zwar schnell, rasant, mit Zeitlupe natürlich auch versehen sind, aber schon mal ein bisschen origineller und abwechslungsreicher halt aber auch dann dabei wirken.
Absolut. Also du hast die Action ja auch gerade angesprochen. Es geht ja auch schon relativ schnell actionreich los, weil er ja gut mit dem Polizeinetz verfunkt ist und immer direkt eine Meldung kriegt, wenn irgendwas los ist. Und dadurch, dass er für sich primär Spider-Man ist, weil er einfach niemanden mehr hat und so diese Isolation in New York City spürt, ist er auch immer unterwegs. Und gerade die Action fand ich einmal inszenatorisch nochmal eine Stufe stärker, gerade weil ja hinterher, du hast ja auch angesprochen, so gewisse Shang-Chi-Elemente mit reinkommen. Auf der anderen Seite hat es mir aber optisch auch deutlich besser getaugt, weil ich das Gefühl hatte, dadurch, dass schon ein gewisses Konzept dahinter stand, dadurch, dass eben auch alles schon auf eine gewisse Art und Weise auskonzeptionalisiert wurde, war das vom CGI auch deutlich besser. Na klar, du hast immer zwischendurch mal Shots, wo du denkst, ah, das ist jetzt halt wieder Greenscreen oder ist halt ein bisschen CGI-Match. Aber gerade so die ersten zwei Drittel des Films hat mir das auch optisch wirklich gut gefallen.
Ja, ich finde auch, das ist ein Step in die richtige Richtung. Ich glaube, komplett handmade praktische Effekte, das wirst du in so einem Film halt nicht mehr wirklich bekommen. Oder wenn überhaupt mit Ausnahmen. Aber gerade hier wirkte das wieder, dass gerade die verschiedenen Departments ein bisschen mehr Zeit bekommen haben, dass das alles durchdacht wird und eben nicht in letzter Sekunde alles wieder umgeworfen wird und gereshootet werden musste, neu implementiert, sondern das wirkte halt, als ob die Zeit sinnvoll genutzt werden konnte, was das angeht. Da stimme ich vollends zu. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass es auch in anderen Filmen ähnlich dabei sein kann. Also so, dass man ein bisschen auch merkt, okay, die Filme kosten halt alle ihre 200 Millionen, aber dann sieht das auch wenigstens eben aus, als ob es halt auch eben wie 200 Millionen aussieht.
Ich fand es auch vom Cast und von der Figurenauswahl her sehr erfrischend, weil du natürlich auch wieder ein paar neue oder bekannte Charaktere wieder mit reinbringst. Ich mochte aber auch die Auswahl, die sie da getroffen haben. Also über eine Rolle wollen wir jetzt noch nicht sprechen, das machen wir hinterher im Spoiler-Teil, aber dass du zum Beispiel einen John Bernthal als Punisher bzw. Frank Castle wieder mit dabei hast. Die Chemie, die er mit Tom Holland hatte, hat mir extrem gut gefallen. Also so jede Szene mit den beiden, wie du einmal diese freundliche Spinne hast und diesen abgebrühten Typen, dem einfach alles scheißegal ist, waren ein paar schöne Quips zwischendurch. Und natürlich, wir müssen ja über Jamiel Tillman sprechen, ne? Wir zwei als große Severance-Fans, das ist ja Seth Milchick in der Severance-Serie, der ist hier auch vertreten, darf mal wieder jemanden Zwielichtiges aus dem Corporate-Bereich spielen, nämlich den guten Bill Metzger, der eben dieser Organisation vorsteht, die der Hauptbösewicht hier in Brand New Day ausrauben möchte.
Genau. Wie fandst du seine Integration ins MCU als Bill Metzger? Bevor du das beantwortest, kann ich möchte auch noch die Detective Jean DeWolf nochmal auch hervorheben. Lisa Conor Sayers, die viele The Bear-Fans als Tina auch auf jeden Fall noch in Erinnerung behalten sollten. Die fand ich auch übrigens eine gute Inklusion als quasi so ein Polizei-Sidekick im klassischen Sinne.
Und so von der Restaurantangestellten zur Polizeichefin ist ja ein extrem guter Aufstieg.
Ein steiler, würde man so sagen.
Ein steiler Aufstieg, genau. Ja, sie fand ich auch wirklich überzeugend, weil sie für mich auch nochmal so eine menschliche Komponente reingebracht hat. Also sie war nicht einfach nur eine Polizeichefin, wie man das jetzt aus anderen Filmen kennt, die einfach ständig nur in diesem Arbeitsmodus war und hat ganz viele trottelige Leute um sich herum, die sie irgendwie in Schach halten muss, sondern sie hat ja auch extrem viele Szenen, wo ihre Kinder noch mit dabei sind, wo sie telefoniert und die Kinder sagen, ist das Spider-Man? Das darf ich euch nicht sagen. Also ist es Spider-Man. Das heißt, man hat direkt von ihr auch so eine menschliche Komponente zu sehen bekommen, die ich für mich extrem gelungen fand. Und Jamiel Tillman, Er spielt halt größtenteils Milchick hier, was ich ihm jetzt nicht vorwerfen möchte, weil ich ihn als Schauspieler wirklich sehr mag und ich mag auch die Rolle als Milchick extrem gerne. Und deswegen war das ja in diesem Zusammenhang auch ähnlich angelegt, weil er eine ähnliche Persona spielt, ne? Jemanden, der schon gewieft ist, aber nach außen immer diese nette, extrem freundliche Person verkörpert. Von daher hat er mir in der Rolle aber auch wirklich gut gefallen. Über die Figur an sich kann man natürlich ein bisschen streiten.
Natürlich. Ich sage mal so als so ein Second-Rate-Bösewicht in der Hinsicht auch. Ist ja auch noch vollkommen okay, glaube ich. Funktioniert als Nebenfigur. Mehr muss ja auch nicht sein, um das auszudienen. Ist für mich jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, die haben Jamiel Tillman komplett gewastet. Das ist jetzt nicht so wie bei Let's Mission Impossible-Film, wo man den irgendwie so für 2-3 Minuten irgendwie reingeworfen hat und du denkst, warum eigentlich? Interessant finde ich auch, dass man zwischenzeitlich so ein bisschen die Verbrechensbekämpfung von Spider-Man auch so ein bisschen Montage auch mit reingebracht hat, wo er auch so ein bisschen B-Level-Bösewichte auch bekämpfen durfte. Ne? Ich meine, Scorpion hat mit dem Spielfilm von Michael Mando, den so vor allem, glaube ich, viele als Nacho von Better Call Saul in Erinnerung behalten, hat natürlich eine prominentere Rolle nochmal gehabt, weil dort sind immer so kleine Sachen mit Boomerang, Tombstone, Shocker beispielsweise, die so im Hintergrund und stattfinden. Ne? Alles so gerade Bösewichte, die man so aus der Animationsserie auch kennt oder als, ja, auch immer so Secondary-Bösewichte für kleinere Comic-Ausgaben, die immer so für zwischendurch immer reingebracht werden. Selten, sag ich mal so, die Hauptbösewichte sind im Spider-Man-Universum. Aber cool, dass sie so im Hintergrund ein bisschen ihre Screentime bekommen, ohne dass man aber auch jetzt irgendwie darauf zeigen muss und sagen muss, oh, schau mal da, das ist der und der gerade.
Genau, du hast einfach für die Leute, die die kennen, die Namen reingeworfen und siehst auch die Figuren dazu, ohne dass sie jetzt zwar einen größeren Stellenwert haben, aber es ist halt einfach cool, zwischendurch die verschiedenen Charaktere zu sehen. Wobei ich froh war, dass Scorpion jetzt keine extrem große Rolle hat, weil ihn als Bösewicht hätte ich in dem Zusammenhang zu läppsch empfunden, muss ich sagen. Dafür war er mir jetzt nicht interessant genug. Aber für die Szenen, die er zwischendurch hat, war das definitiv in Ordnung.
Nö, das ist ja auch so ein bisschen die klassische Comicbuchstruktur, die du ja hast, wo du ja immer mal so ein paar B-Level-Bösewichte hast, die reingeworfen werden, aber insgesamt im Hintergrund hast du noch was Größeres natürlich dann am Schwingen und im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, Florence Pugh sollte man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, die ihre Rolle als Yelena Belova bzw. Black Widow wieder aufnimmt. Für mich, ich komme halt mit dem Akzent immer noch nicht klar, ich finde das dann, wenn Leute diesen überkandidelten ausländischen Akzent an den Tag legen, finde ich das immer so ein bisschen cringe in Filmen. Aber die Szenen mit ihr und Peter fand ich sehr gelungen. Gerade auch den Büro-Karlauer, den es da mal zwischendurch gab.
Sagen wir es mal so, es war reine Exposition natürlich auch, wofür das genutzt wurde. Und es war kurz genug. Es ist halt etwas, das überstrapaziert nicht. Und ich finde, die haben sie auch mit dem Humorteil recht zurückgehalten. Also in anderen Filmen hätten die das auf 10 Minuten gestreckt und du wärst irgendwann mal entnervt, dass diese Szene rausgegangen. So fand ich es auch in Ordnung. Ich sag mal so, an die Informationen, die man sie kommt, hätte man es sicherlich, hätte man jetzt nicht zwingend Florence Pugh dafür holen können, aber rein von der Bearbeitung, also von der Execution her, war ich fein damit.
Ja, sehe ich genauso. Also hätte sich das wahrscheinlich auch irgendwie anders zusammenreimen können, dafür waren die Informationen jetzt nicht so super wertvoll, es sei denn, ich unterschätze das jetzt.
Nee, man muss ja auch mal immer bedenken, das ist natürlich auch immer so Teil des Universums, dass halt immer mal wieder die Charaktere auf andere Helden oder sowas treffen und Informationen von den einen oder sowas mitholt. Ja, das ist halt ein erzählerischer Kern, den ich begreifen kann, warum man das auch so erzählen mag. Es ist halt immer nur interessant, dass man halt extra auch nochmal dafür das Geld in die Hand nimmt oder halt auch mit Florence Pugh halt für einen Drehtag dafür halt immer holen muss. Ich denke dabei auch nochmal an so eine filmästhetische, produktionsästhetische Sicht halt auch auf die Dinge. In den Comics ist es total natürlich, dass eine Black Widow halt eben Spider-Man halt zwei, drei Panels halt eben hat und ein Gespräch miteinander führt, weil die halt Informationen durch ihr Netzwerk hat. Das ist natürlich irgendwo auf ihrer Sicht halt so auch logisch.
Absolut. Und das ist, wie du sagst, ist halt schon eine Geldfrage, ne? Ob man jetzt sagt, Florence Pugh, komm mal irgendwie für einen Tag ans Set und wir bezahlen dir dafür eine fürstliche Gage, verglichen zu, du hast einen Charlie Cox, der jetzt nochmal Daredevil bzw. Matt Murdock spielt in No Way Home. Der ist da wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Aber das ist für mich auch noch so ein Fanservice, der vollkommen in Ordnung ist, weil du ihn dosiert einsetzt und es nicht diese komplette Welle ist, die dich da überrollt an Figuren, an Easter Eggs, an Referenzen, die wir vielleicht in anderen Filmen bekommen haben.
Genau. Gleiches gilt dann natürlich auch für einen anderen Charakter, den du dann noch dazu holst. Ich meine, mittlerweile auch, glaube ich, ein Klassiker der Gastauftritte, muss man sagen, im MCU selbst, ist ja natürlich Mark Ruffalo als Bruce Banner. Der eh keine eigenen Filme hat, deswegen kannst du ihn ja auch nur so
einsetzen. Deswegen, ja. Der arme Kerl, der kriegt keinen eigenen Film mehr. Warum auch immer.
Genau.
Ich weiß nicht, ob er da keinen Bock hat oder ob sich das irgendwie nicht trägt, dass man denkt, ach nee, 2,5 Stunden Hulk wollen die Leute nicht sehen. Aber dafür hat er halt immer seine kleinen Auftritte in Serien und Filmen.
Boah, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das, glaube ich, Ruffalo vielleicht nicht unbedingt dafür verfügbar sein möchte, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie auch einfach wenig Idee haben, dass sie glauben, dass das finanziell, weil man auch eben Eric Boehner und auch noch Edward Norton eine Hulk-Film schon hatte, die beide gefloppt sind. Ich glaube, das Risiko will man nicht eingehen. Und ich glaube, dass vielleicht auch Mark Ruffalo selbst sagt, hey, ich habe eine Chemie mit jeder von den Figuren, aber irgendwie alleine trägt sich das vielleicht auch einfach nicht. Oder es ist einfach nicht spannend genug, nochmal einen Hulk-Film zu sehen, wo es am Ende darauf hinausläuft, dass er halt von der Regierung gejagt wird und seine Wut unter Kontrolle hält. Ist halt auch irgendwie so, das ist schon auch in den anderen Filmen immer mal wieder Thema. Hier auch natürlich auch auf einer gewissen Ebene. Dann, man könnte auch wieder sagen, muss man diese Verschärfung haben, aber es ist natürlich auch diese Interkonnektivität zwischen dem Universum und zwischen halt den einzelnen Helden und auch immer natürlich interessant zu sehen, was macht eigentlich Bruce Banner so im normalen Leben gerade. Er unterrichtet hier zum Beispiel und muss auch natürlich immer wieder auf seinen Superhelden-Status immer angesprochen werden von den Studenten, die wahrscheinlich auch nur deswegen dort sind. Ja, man hat halt eben einen Aufbau mit ihm als Bruce Banner und später wird man auch nochmal ihn zurückholen im Film und da wird nochmal der Hulk auch nochmal einen Auftritt bekommen, die meiner Meinung nach eigentlich in einer ganz coolen Szene später kulminiert, die vor allem auch optisch auch wieder, finde ich, einiges hergemacht hat, also auch da wieder eine der stärkeren CGI-Maskeneffekte, den man da auch wieder einsetzt, also der Hulk funktioniert immer. Wie gesagt, es ist halt sowas wie bei Thor 3 beispielsweise, wo du auch nochmal Hulk für diese Planet Hulk Storyline in der Gladiatoren-Arena nochmal zurückholst. Das machen die ja sehr gerne und häufig.
Und er ist ja in dem Sinne auch ein Story-Baustein, der noch hinzukommt, weil wir bei Peter bzw. Spider-Man beobachten, dass er mutiert, dass quasi die Arachniden-Gene, die er hat, die Oberhand über seinen Körper gewinnen und er dadurch extreme Kräfte freisetzt, auf der anderen Seite diese nicht kontrollieren kann. Und er versucht, das auch so in sich zu integrieren. Er möchte es eigentlich unterdrücken, deswegen geht er auch zu Banner, um ja Möglichkeiten auszuloten. So, wie macht Banner das eigentlich, dass er nicht ständig Hulk wird? Bei mir ist es dann ja genauso, dass da so ein Monster rausbricht, das ich kontrollieren möchte. Und ich fand es eigentlich auch einen ganz netten Storystrang, dass wir in dieser Geschichte auch so ein bisschen und noch so ein kleines Coming-of-Age des Spider-Man mit drin haben, der dieses Erwachsenwerden der Spinne in ihm verhandeln muss und der sich auch so ein bisschen entscheiden muss, okay, kann ich das unterdrücken oder muss ich das integrieren? Und wenn ja, wie kann ich das integrieren? Weil mir gerade alles irgendwie um mich herum zu viel wird.
Ja, total, total. Ich finde den Ansatz immer verfolgt. Ich bin mal gespannt, ob es auch noch in andere, also in zukünftigen Tom Holland-Filmen, weil man hat ja schon anscheinend laut Kevin Feige 5 andere Filme schon mit Tom Holland, die man unbedingt machen möchte, dass er das irgendwie bis 2042 in dieser Rolle noch feststeckt. Mein Beileid an ihm, dass er das so lange noch durchziehen möchte. Ist natürlich die Sache, ob man halt diese Six-Arms-Saga durchziehen möchte, die ja auch schon natürlich aus ganz alten Comics natürlich auch immer auch bekannt ist, ne? Was passiert, wenn halt diese Spinnenkräfte irgendwann mal Überhand gewinnen über die Genetik und Spider-Man natürlich einfach immer wirklich zur Real-Life-Spinne wird mit 6 Armen und komplett mutiert. Das ist auch etwas, was die animierte Serie in den 90ern beispielsweise aufgegriffen hat. Geht ja auch immer so ein bisschen um seine körperlichen Veränderungen, wie wird er von der Gesellschaft akzeptiert werden, weil er natürlich immer noch halt nur der normschöne Spider-Man ist. Aber was passiert, wenn er halt sehr abnormaler wirkt, wie eben halt der Hulk? Das ist natürlich eine nette Parallele, die man hier aufmacht und auch passend zum Thema des Films natürlich auch, weil es auch darum geht, was passiert, wenn diese Kräfte überhand gewinnt und er auch unkontrollierbar ist. Etwas, was ja auch in Spider-Man 3 natürlich auch mit der zu den Symbionten überbekommt, natürlich auch ein Thema ist.
Ich fand es zusätzlich überraschend, wie viele ruhige Momente er sich da nimmt. Also entweder für diese Sequenzen, wo Peter auch schauen muss, okay, wie kann ich das verhandeln, wie kann ich das unterdrücken oder kann ich das überhaupt nicht unterdrücken? Ich muss damit leben, dass es irgendwann aus mir herausbricht. Auf der anderen Seite natürlich so mit der Einsamkeit, die er hat. Niemand weiß, dass Peter Parker existiert. Niemand weiß, dass er Spider-Man ist. Seine Freunde erinnern sich nicht an ihn. Die Art und Weise, wie er versucht, so ein bisschen in sein altes Leben zurückzufinden, zu schauen, wie es denen geht, wie er vielleicht einen Platz in dieser Gesellschaft finden kann, hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass da auch viele ruhige Charaktermomente dabei sind.
Und generell, dass er sich auch dafür sehr viel Zeit genommen hat. Also es ist ja jetzt nicht nur Action, Action, Action hintereinander, sondern du hast eigentlich sehr viele ruhige Momente, wo du ja ihn in Isolation erlebst, ihn in versuchst zu beobachten, wie er versucht, irgendwie Anschluss wieder zu finden, nicht indem er neue Freunde sucht, sondern indem er nämlich Ned und MJ irgendwie halt, ja, quasi sich bemerkbar machen kann, irgendwie in seine Präsenz teilen kann und mal hofft, dass sie sich halt irgendwie an ihn durch kleine Momente oder Gesten halt nochmal zurückerinnert. Dass irgendwie, ja, dieser Fluch, dieser Bann, der dann letzten Endes drauf herrscht, dass das irgendwie gebrochen werden kann durch halt eben natürlich der Power der Freundschaft in der Hinsicht.
Ja, genau.
Nein, so weit treibt der Film das Gott sei Dank nicht, oder zumindest auf kleinen Ebenen kann man natürlich diese Frage stellen. Aber es ist halt natürlich, ne, du hast halt eben auch schon jetzt den vierten Film, wo du diese Charaktere miteinander siehst. Und es ist natürlich halt auch, wenn du total auch in diese Story investiert bist oder in diese Charakterkonstellation, ist es natürlich herzzerbrechend zu sehen, dass halt einer nicht einen Anschluss finden kann, während die anderen sich weiterentwickeln können und ihr Leben leben. Weil es vergehen ja 4 ganze Jahre schließlich in der ganzen Handlung.
Und ich denke, dass sich da viele auch wiederfinden werden, sei es jetzt bei Freundschaften, die zerbrochen sind, sei es jetzt, dass man sich irgendwie in einer neuen Umgebung einsam fühlt, sei es, dass man Anschluss an Menschen finden möchte, aber man hat irgendwie keinen Draht zu denen oder fühlt sich außen vor gelassen. Ich glaube, dass gerade auch der Teil des Films da schon Leute ansprechen wird, dass es nicht nur dieser reine Superheldenfilm ist, sondern dass man hier diese Aspekte auch noch mit drin hat.
Es ist halt auch ein Teil der Adoleszenz, die natürlich auch hier eine Rolle spielt. Es geht, ich glaube, du hast ja auch auf Letterboxd geschrieben, so Spidey Finally Growing Up hast du, glaube ich, geschrieben. Und so fühlt es sich ja eben an. Du hast ja eben dieses Homecoming-Thema im ersten Film, dann sind sie auf Klassenfahrt, dann ist die Schule vorbei und jetzt ist ja das College-Leben im Prinzip im Vordergrund. Und du siehst ja durch diese Livestreams von Ned, wie er auch dann so seine Leute findet, sich selbst dann weiterentwickelt. Und das passiert ja normalerweise, wenn man halt eben auch mit seinen Freunden so getrennte Wege geht aus der Schule und der andere findet halt einen neuen Freundeskreis und der andere bleibt vielleicht auf der Strecke, weil er eben keinen Zugriff findet. Das sind, glaube ich, schon sehr nahbare Themen, die auch gerade ein junges Publikum, was da reingeht, was jetzt eben genau in dieser Schwelle gerade jetzt stattfindet, auch als vielleicht im Post-Corona-Zeitalter, wo halt wieder alles physisch stattfindet. Man darf ja nicht vergessen, No Way Home ist ja gerade so in der Zeit entstanden, wo gerade Corona so langsam anfing, wieder zurückzuweichen, ist das jetzt nochmal, glaube ich, eine andere Ebene, die da damit aufgemacht werden kann. Und ich denke, das ist etwas, was interessante Lektionen auch für ein junges Publikum mitgibt, ohne dass das jetzt auf einem schädlichen oder naiven Niveau erzählt wird.
Und es ist auch ein schöner Kontrast zur Stadt oder zum Charakter New York City, wo immer etwas passiert, wo viel Leben ist, wo viele Leute sind, aber trotz dieser Stadt, trotz dieser Fülle an Menschen, die ihm ja auch zujubeln als Spider-Man, fühlt er sich dennoch einsam. Das finde ich auch einen schönen Kontrast.
Ja, total. In einer Stadt, die so viele Millionen Menschen hat, schafft man es trotzdem halt nicht, den Anschluss zu finden oder halt erstickt in Einsamkeit quasi.
Richtig. Bevor wir jetzt ins Spoiler-Teil gehen, wie fandest du denn spoilerfrei den Hauptbösewicht, bevor wir darauf noch nicht eingehen?
Fand ich persönlich erstmal gerade konzeptionell sehr spannend, weil man eben lange Zeit natürlich, also man konnte natürlich ahnen, wenn man halt gewisse Weise das Casting auch kennt, weiß man natürlich, dass diese Person, die dafür gecastet wurde, irgendwie schon eine große Rolle hat. Und das ist irgendwie bis zum Teil, großen Teil des Films noch nicht aufgetaucht, also muss ja irgendwas ja auch damit zu tun haben. Ne? Das Mysterium erlegt sich natürlich für mich zumindest, wenn man halt sich vorab natürlich schon etwas informiert hat. Aber man baut es gut auf. Man hat halt eben diese ständige, allgegenwärtige Gefahr von der Person, weil die halt eben alles mit dem Menschen machen kann und auch gleichzeitig eben auch alles über Peter selbst herausfindet. Dass du immer Interaktionen mit normalen Menschen dann auf einmal hast und du denkst, oh Peter, verzettel dich jetzt da nicht, ne, versteif dich nicht, dass du jetzt denkst, dass du gerade mit der Person redest, sondern du tust theoretisch hier einem normalen Menschen weh und das sehen dann auf einmal Menschen. Und das könnte halt dein publikes oder ein öffentliches Auftreten natürlich dann gefährden, was das angeht. Und das ist ja auch zum Beispiel dann in ein, zwei Momenten ja auch passiert, wenn er zum Beispiel Scorpio dann auch das zweite Mal zum Beispiel bekämpft und zum Beispiel dort eine Polizistin wehtut, beispielsweise unkontrolliert oder jemanden fast in den Tod reißt. Ne? Das sind so kleine Momente, wo halt auch der Bösewicht oder in dem Fall der, sagen wir so, nicht präsente Bösewicht trotzdem schafft, auf eine ideologische Art und Weise auch Kontra zu geben und halt nicht jetzt die Weltherrschaft oder so an sich reißen will, sondern dass es auch eine persönliche Motivation auch dahinter steckt.
Und es macht die Spannung des Films aus, dass man nie immer genau weiß, wer steckt jetzt in dieser Person. Ne? Also ist es der Bösewicht, der jetzt von Person zu Person springt? Hat er diese Person jetzt gerade eingenommen oder führt es bei dir gerade eine ganz normale Diskussion? Das hat für mich eben nochmal dieses Spannungslevel erhöht. Du hattest halt nicht einfach nur, weiß nicht, du siehst im Hintergrund irgendwo eine Explosion und dann weiß Spider-Man, ah ja, der Oberbösewicht zerlegt da gerade wieder irgendwas, sondern die Gefahr war für ihn nicht immer präsent, nicht immer sichtbar. Und das hat für mich auch extrem doch diesen Nervenkitzel des Films ausgemacht.
Es erinnert ein bisschen an diese Manipulation, die Mysterio natürlich auch eingesetzt hat in Far From Home. Aber auch gleichzeitig erinnert das natürlich an diesen Mental Engel, den natürlich auch so ein Thunderbolt beispielsweise auch mit reingebracht hatte, wo auch einige Szenen da natürlich auch sehr ähnlich konzipiert sind. Aber dazu vielleicht mehr im Spoiler-Teil.
Dann lass uns da doch gerne mal eintauchen. Dann revealen wir jetzt mal unseren Bösewicht. Das ist nämlich niemand anderes als Sadie Sink alias Jean Grey, die viele natürlich aus den X-Men-Filmen kennen. Und ich habe gestern mal versucht, so ein bisschen im Saal wahrzunehmen, bei wie vielen Leuten der Groschen gefallen ist und wie viele Leute sich da vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, weil die X-Men so lange abstinent waren. Es gab auf jeden Fall so ein paar kleine Rauner, aber ich weiß nicht, ob der Groschen bei allen so gefallen ist. Wie fandest du denn sowohl das Casting als auch die Einführung von Jean Grey jetzt diesmal als Bösewichtin?
Also wie gesagt, ich habe erwartet natürlich, dass halt Sadie Sink, weil die bis zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgetaucht ist, habe ich gedacht, okay, sie muss es ja auf jeden Fall dann sein. Und ich hatte auch meine Vermutung, dass das halt irgendwie, weil ich mehr als Kenner von den Comics und du weißt halt, wer ungefähr diese Fähigkeiten haben könnte, habe ich es irgendwann mal auch für mich auf jeden Fall vermutet, dass sie es halt sein wird, dass es halt Jean Grey sein wird. Wie es natürlich on-screen dargestellt wird, es natürlich wieder ein bisschen sehr klischeehaft natürlich mit dieser Aufschrift, wer sie am Ende ist. Das ist ein bisschen standardmäßig gewesen, gerade wenn man es halt mit Kamerabildern dann irgendwann mal auch revealed hat. Das ist okay. Darüber kann ich wegsehen, weil das dramaturgisch jetzt nicht unbedingt die beste Lösung meiner Meinung nach war. Aber ich finde, Sadie Sink gibt der Figur eine entsprechende Tiefe. Sie spielt das gut. Sie ist auch eigentlich ein sehr gutes Casting und meiner Meinung nach auch definitiv besser als die letzte Interpretation davon. Damals Prinzessin Sansa Sophie Turner hatte der Young Jean Grey in Apocalypse und auch in Dark Phoenix natürlich spielen dürfen. Ich war damals natürlich durchaus ein großer Fan von Famke Janssen?
Es müsste Famke Janssen gewesen sein, ja.
Famke Janssen, ja. Weil ich wollte es jetzt nicht verwechseln, ob ich jetzt zwischen Rebecca Rogin und Famke Janssen irgendwie zwischen Mystique und Jean Grey jetzt irgendwie verwechsel. Aber
nee, war auf jeden Fall Famke
Janssen. Genau, die ich ja auch als Jean Grey sehr mochte. Und Das Problem bei Jean Grey ist halt immer Phoenix Force hat man immer verkackt in Filmen. Und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal nochmal einen neuen Angriff drauf fällt. Aber ich bin auch froh, dass man hier den Ansatz gewählt hat, nur sie zu nehmen, dass es nicht Eingriffe gibt von Professor X oder sowas. Das war auch zwischenzeitlich eine Vermutung im Film, dass man jetzt wirklich am Ende sagt, okay, Peter wird sich allein lösen können. Wir holen jetzt nochmal Professor X, der jetzt irgendwie dann doch in ihre Gedanken einflößen kann und dieses typische Jean, hör mir zu, das bist nicht du. sowas halt dann kommt. Du kennst ja die üblichen Professor X-Spielereien. Gott sei Dank ist das nicht passiert, sondern sie hat eine Motivation, warum sie Damage Control eingreift. Wir haben den Reveal, dass sie halt eine Schwester hatte, die auch ähnliche Kräfte hatte, die dann entführt wurde und wahrscheinlich ums Leben gekommen ist dadurch. Wird natürlich offen gelassen, ob es halt wirklich so der Fall ist oder ob wir halt einen Return sehen werden irgendwann in der Zukunft. Aber es ist eine Storyline, mit der du sie antreiben kannst, definitiv, die ihr Tiefe gegeben hat, auch gerade mit diesem Flashback nochmal, der durch sie halt selbst erzählt wird. Ich mag auch diese eine Szene, wo sie halt auch versucht, Peters psychologische Heldenmotivation auch zu sehen, die Ängste, die er hat und auch so ein bisschen diese Annäherung, dass sie doch mehr gemeinsam haben, als man annehmen würde. Und auch gerade diese kleinen Anspielungen mit, dass sie doch größere Kräfte hat, als nur die Gedanken zu kontrollieren, sondern dass irgendwas auch mehr in ihrer Kraft drinsteckt. Das ist halt schon mal ein kleiner Aufbau, was halt natürlich dann für zukünftige Filme sicherlich nochmal in die Tiefe gegangen werden könnte.
Ja. Du kannst es dir ein bisschen zusammenreimen, wenn du halt die X-Men-Charaktere und ihre Fähigkeiten kennst. Und es wird ja zwischendurch auch vor ihrem Reveal mal angedeutet, es geht um Mutationen und Metzger und seiner Organisation geht es ja dann auch darum, zum irgendwie Mutationen einzuschränken und große Gefahren zu verhindern. Sie sagen ja immer, sie schnappen sich Waffen oder mögliche Waffen und versuchen herauszufinden, wie können wir das quasi in etwas Gutes umwandeln, aus deren Sicht natürlich. Deswegen kann man sich Jean Grey da schon erschließen. Als man sie dann hinterher in dem Wagen sitzen sieht, mit ihrer Kapuze und den roten Haaren, habe ich dann aber am Anfang gedacht, Gwen Stacy? Spider-Gwen? Warum hast du jetzt auf einmal so Kräfte? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und dann, ach nee, guck mal, ja, das ist doch Jean Grey.
Ja, und ich denke mal auch gerade Sadie Sink, dafür auch zu casten und nach Stranger Things jetzt ihr das Ding nochmal zu geben, ihre Inklusion. Bin ich auch mal gespannt, was man im Größeren jetzt plant. Also, man hat sie auch nicht im Doomsday-Trailer, glaube ich, auch gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Das hat man jetzt auch so ein bisschen als Überraschung noch einbehalten. Das war, glaube ich, noch clever genug. Sonst hätte das, glaube ich, dem Film auch eher geschadet.
Ja. Also gelistet ist sie für Secret Wars 2027.
Okay.
Also wird sie höchstwahrscheinlich bei Doomsday nochmal außen vor bleiben. Und dann, wenn alles eskaliert, wenn du eben diese... Ich will jetzt nicht zu viel verraten für die Leute, die Comics nicht kennen, aber wenn in Doomsday alles eskaliert, wird sie dann wahrscheinlich über den Umweg dann auch wieder ins Spiel finden.
Ja, weil die X-Men ja schon eben inkludiert sein werden, halt eben in Doomsday. Wir hatten ja schon im Trailer X-Cyclops auf jeden Fall schon mal gesehen, Mystique natürlich.
Genau, also dadurch, dass sie jetzt noch kein offizieller X-Man ist, keine X-Woman ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann in Secret Wars dazu findet. Dass man sie da findet und integrieren wird.
Wie fandest du denn jetzt am Ende, dass man am Ende noch gesagt hat, okay, jetzt nachdem sie jetzt gefangen genommen wurde, dann auch nochmal ihre Szene mit Metzger hat, nochmal sich befreien kann und man ja auch nochmal den Flashback reingebracht hat. Fandest du das so rein von Erzähltempo und von der Struktur, wie man es wählt, gelungen oder fandest du das auch ein bisschen, dass das für dich zu viel Tempo dann aber gegen Ende, also gerade nach der 2-Stunden-Marke dann rausgenommen hat? Man darf ja nicht vergessen, der Film geht ja über 150 Minuten.
Ich habe erwartet und wäre da vollkommen fein mit gewesen, wenn er nach ihrer Ergreifung fertig gewesen wäre. Also ich habe eigentlich gedacht, okay, dadurch, dass die Spider-Man-Reihe jetzt die neue mit Tom Holland sowieso ein bisschen episodisch aufgebaut ist und alles ineinander greift, habe ich gedacht, wir sehen dann halt im nächsten Film von ihm oder dann eben in Doomsday oder Secret Wars, wie sie da noch verwoben wird. Aber sie ist jetzt erstmal in Gefangenschaft und das war's. War dann doch erstaunt, dass es dann auf einmal weiterging und wie du schon sagst, es hat für mich wieder so ein bisschen Tempo rausgenommen, weil es sich das dann nicht mehr wie so ein dritter Akt angefühlt hat, sondern als wärst du halt nochmal einen Akt zurückgesprungen und bist dann wieder im Expositionsteil und dann beginnt der neue Akt, nochmal der dritte Akt von Neuem. Und das hat mir alles leider so ein bisschen zu lange gedauert und das ist dann eben auch der Zeitpunkt, wo das MCU nicht aus seiner Haut kann und wieder diese CGI-Schlachten losgehen, wo alles wirklich nochmal übertrieben reingeworfen werden muss, wo alles auf dem Spiel steht. Und da, muss ich sagen, hat mich der Film so ein kleines bisschen auch verloren.
Ja, er macht auf jeden Fall dann auch sehr viel, ne? Spider-Man, der natürlich dann bei Damage Control einbricht, dann nochmal gegen The Hand nochmal kämpfen muss, diesmal richtig, nachdem man ja nur den Money Shot aus dem Trailer gezeigt hat und dann einen Skip gemacht hat, habe ich gedacht, ach okay, das ist wenigstens ein guter Joke drauf gemacht worden.
Ja, und alle haben ja darüber diskutiert, weil dieses ganze Fandom sitzt da und nimmt jeden kleinen Pixel dieses Frames aus dem Trailer auseinander.
Ja.
Und sagt, ja, hier, da ist bestimmt jemand wegretuschiert worden und da kommt auch irgendwie noch eine Figur dazu. Und dann ist es halt im Endeffekt, ja, so einfach nur ein Zusammenschnitt vom Anfang. Pech gehabt.
Ja. Ja, und am Ende ist es halt, der Hand ist ja schon längst nicht mehr irgendwie ein interessanter Charakter. War es ja bei Daredevil Staffel 2 jetzt auch nicht unbedingt. Da gab es ein paar interessantere Momente auf jeden Fall, aber ich sag mal so, als Organisation fand ich jetzt auch nicht dort nicht so weit beitragend, to be honest. Ja, dann natürlich John Bernthal, zu dem ich jetzt auch recht wenig bisher gesagt habe. Ich fand auch die Buddy-Dynamik, die beiden hatten, funktioniert über weite Strecken. Man kann auch hier natürlich immer darüber diskutieren, ob er jetzt wirklich notwendig für den Film war oder ob man halt das auch wieder anders lösen könnte. Aber man hat diesen dramatischen Moment gebraucht, in dem er halt irgendwann sagt, okay, ich werde die Kleine erschießen, ich werde diese Kleine erschießen. Und dann am Ende schießt er und trifft halt Peter und gerät dann so ein bisschen ins Wanken und hat dann irgendwie so ein bisschen, ja, da hat sich wie so ein Vater im Bett eines Kindes dann gefühlt, als er da im Krankenhaus lag. Und das natürlich dann aufgelockert wurde, indem er seine Spider-Man-Maske aufgesetzt hat und quasi um die Leute abzulenken am Fenster, damit Peter halt ganz normal rausspazieren kann aus dem Krankenhaus.
Ja, damit du hinterher nochmal Miles Morales einführen kannst.
Ja, genau.
Als kleiner Junge, der auf den Schultern sitzt und sagt, hey Spider-Man!
Ja, genau.
Piu, piu!
Ja.
Das war halt für mich so die zweite Schleife zu viel. Also die erste Schleife zu viel war halt, okay, wir zeigen jetzt, wie sie gefoltert wird und sich da irgendwie noch draus befreien muss. Und sie dann nochmal diesen großen Moment bekommt, wo sie merkt, das, was ich hier tue, ist eigentlich falsch, auch wenn es gerechtfertigt ist aus ihrer Sicht. Und die zweite Schleife ist dann, Peter wird verletzt und kommt dann noch ins Krankenhaus. Da geht auch nochmal das Tempo raus. Also da hätte ich mir halt gewünscht, so sehr ich John Bernthal da auch mag in der Rolle und dass der Punisher dabei ist, dass dieser Schuss halt nicht kommt. So, Peter hält sie auf. Das ist alles gut. Wir reiten zusammen oder schwingen zusammen in den Sonnenuntergang. Peter kehrt nochmal zu seinen Freunden zurück. Das wäre für mich fein gewesen. Aber du nimmst dann quasi zweimal wieder das Tempo raus und schiebst dann nochmal was hinterher.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was auch meiner Meinung nach auch so, wie gesagt, diese Abzüge in der B-Note. Insgesamt, ich bin ja auch recht zufrieden mit dem Film. Ich finde, das ist eine Steigerung. Aber es ist halt auch gerade, da macht er halt meiner Meinung nach einige Sachen zu viel, die ihm halt eben schon diese Kritik von, er ist ein bisschen überladen, dann auch irgendwie berechtigt machen, weil du dann denkst, das ist dramaturgisch nicht ganz klug gewählt, wenn du da halt in entscheidenden Momenten als dann wieder das Tempo rausnimmst. Zu guter Letzt noch müssen wir natürlich auch noch drüber reden über die MJ-Peter-Szenen, über die wir noch nicht geredet haben. Jetzt können wir den Spoiler-Teil auch ein bisschen aktiv reinnehmen. Nämlich, es geht ja auch darum, dass Peter halt irgendwann mal versehentlich natürlich, also er hat seinen Brief geschrieben, den er irgendwann mal eigentlich übergeben wollte, aber er es noch nicht übers Herz gebracht hat. Es gibt diese Szenen, in der bei dieser WG-Party Ned und MJ nochmal wieder trifft und sich als Maynard vorstellt. Maynard. He may or may be a nerd, um es mal so zu formulieren. To be or not to be. Und natürlich halt, als Jean Grey natürlich irgendwann mal MJ als Zielscheibe auserkornert, in der sie versucht, vorab schon zu retten, in dieser sehr coolen Verfolgungsjagd, die es irgendwann mal dann zwischendurch gibt, in der Jean Grey halt irgendwie zwischen von Figur zu Figur springt und der irgendwann mal rausfinden muss, okay, sie kann nur einen gewissen Radius, ist ihre Fähigkeit erstmal so eingeschränkt, sodass er das halt MJ abholen kann und dann irgendwann mal dann so ein revealendes Gespräch mit ihr hat, einen Kuss austauscht, nur um dann irgendwann mal rauszufinden, dass sie doch kontrolliert wurde. Was eine coole Szene ist, die sehr gut funktioniert. Schauspielerisch auch wahrscheinlich die beste Szene des Films. Und auch genau halt da zwischen diesen, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Moment, genau effektiv dann ausgespielt wurde. Plus dann später mit dem, wo er sie nochmal rettet, dann beim Punisher in seinem Versteck sind, sie dann es herausfindet und dann fragt man sich natürlich immer irgendwann mal so, ist der Fluch bei ihr gebrochen oder ist das nicht? Das ist halt, glaube ich, so die einzige offene Frage, die, glaube ich, jetzt viele Fans jetzt auch begleiten werden, ob sie jetzt so tut, als ob jetzt alles erstmal so ist, wie es ist oder ob es doch aufgebrochen ist.
Und gerade diese Interaktion zwischen den beiden, die extrem geschauspielert war, aber die ich auch von der Inszenierung mochte, weil sie natürlich auch wieder diesen Money-Shot hat mit, du krempelst die Maske hoch und küsst Spider-Man dann.
Mhm.
Im ersten Moment saß ich da, als sie sagte, Peter, und sie erinnert sich an ihn. Da habe ich dann da im Kinosessel gesessen und dachte so, es ist jetzt schon sehr kitschig, aber gebe ich euch, weil macht der Liebe und ähnliches. Und dann umarmt sie ihn ja und dann dachte ich so, Moment, es sei denn, es ist. Und dann kommt der Reveal. Von daher, du hast auch richtig gemerkt, wie durch den ganzen Saal dieses Ausatmen des Schocks ging. Die ersten vor mir so, nein. Und die anderen so, was? Und es hat auf jeden Fall funktioniert in der Wucht, gerade auch emotional, ne? Also weil du ja eigentlich schon hoffst, dass sie sich an ihn erinnern, dass er wieder Anschluss findet. Und dann hast du das Gefühl, jetzt hat er's und dann wird es ihm direkt wieder entrissen.
Ja, genau. Das ist halt ein gutes Spiel gewesen. Und wie gesagt, das hat auch Jean Grey als Charakter auch so mächtig oder auch so gefahrenvoll gemacht, weil sie halt eben diese Information auch hatte und auch gegen Peter auch versucht auszuspielen. Das macht sie auch gerade wichtiger, sie auch als Charakter wichtiger. Es erhöht auf jeden Fall die Dinge, die auf dem Spiel stehen und ja, hat für einen der stärksten Momente im Film auch dann gesorgt.
Du hast ja im Vorgespräch gesagt, du bist noch nicht ganz sicher, wo du jetzt final landest. Du musstest dich gedanklich nur ein bisschen sortieren, warst über vielen Dingen unsicher. Wenn wir jetzt mal zum Fazit kommen, würdest du sagen, durch unser Gespräch hat sich das ein bisschen geklärt? Könntest du jetzt final schon einen Stempel auf Brand New Day geben und sagen, so ist der Film für mich oder brauchst du tatsächlich noch ein bisschen Zeit?
Ich glaube, es ergibt sich schon irgendwie daraus. Dass ich den direkt von Anfang mehr mochte als No Way Home, das war für mich unbestritten. Dass es Momente gibt, die ich nicht mochte, auch unbestritten. Ich muss nochmal formulieren, was genau mich strukturell nochmal stört. Ich glaube, da hat das Gespräch hier auch nochmal, glaube ich, ganz geholfen. Gerade wenn es um die letzte halbe Stunde geht, dass da vieles für mich nicht ganz gut miteinander kombiniert wurde. Aber all in all ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn so die Qualität bleiben würde und auch so die Tonalität gut balanciert wird, weil auch der Humor dezenter eingesetzt wirkt und nicht so offensiv scheiße ist wie in No Way Home beispielsweise. Du hast ja schon gerade diese ganzen Doctor Strange Sachen vorhin zitiert. Das fand ich, das war wirklich zum Augenrollen einladend. Hier war das okay, ne? Es ging halt mit John Byrne vor, diese Dynamik, die typischen Spidey-One-Liner, die man ja auch irgendwo mag und schätzt. Gibt ein paar Sachen, die für mich nicht immer funktionieren, wenn er halt irgendwie, wenn die Hand kommt und ihre komische Signature-Pose macht und der sagt, boah, das ist so cool. Ich denke mir so, ja gut, ja. Okay. Muss man halt hin und wieder mal fressen. Das ist halt einfach auch nicht zwingend, was für mich ist. Oder es ist halt immer so ein Fourth-Wall-Break auch dahinter sich gerne verbirgt. Naja, ich glaube, ich müsste ihn nochmal ein zweites Mal sehen, um zu gucken, ob es dann funktioniert. Erstmal bei, glaube ich, eine 3 von 5 raus. Das ist eine gute Bewertung. Ich glaube, so das zweitbeste, was ich in den MCU-Filmen in den letzten Jahren gegeben habe. Ich glaube, nur Guardians 3, glaube ich, habe ich mit 3,5 mal besser bewertet. Wie gesagt, mag die Antagonistin. Ich mag einige der Action-Szenen, die besser geworden sind. Der Look sieht wertiger aus. Nicht perfekt, aber es ist besser geworden. Ich fand die Isolations-Thematik mit, ich versuche irgendwie meine Freunde daran zu bringen, mich zu erinnern. Ja, diese kleinen Momente auch, wo er auch nett, wo Spider-Man nett besucht, waren auch coole kleine Momente, wo du so die drei wieder am Interagieren siehst, ne, der CEO of Sex natürlich, der natürlich auch wieder reinbringt, der Endshot nochmal natürlich, der natürlich einen coolen Moment nochmal hervorhebt, dass man es geschafft hat, eben nicht zu sehr sich auf Aufbau für Doomsday zu verlassen, sondern für eigenständige Filme zu zählen. Das geht alles genau in die richtige Richtung. Es hat aber noch nicht alles für mich ineinander gegriffen. Ich glaube, das ist so das Ambivalenteste, was ich jetzt seit längerer Zeit schon mal über einen MCU-Film empfunden habe.
Immerhin. Ich bin einen halben Stern stärker raus als du. Ich bin jetzt bei 3,5, weil mich so die ersten 2/3 extrem überzeugt haben in der Art und Weise, wie man hier einen Schritt nach vorne gemacht hat, wie man erwachsener geworden ist in der Darstellung, kreativer in der Inszenierung, dass alles mal halt wieder echt aussah mit Tiefe, mit Farben, dass du nicht halt diese Hollywood-Krankheit, alles muss irgendwie einen Sepia-Filter haben und Kontrast ultra hochgedreht, was wir jetzt so in so vielen Filmen aktuell zu sehen bekommen. Die Art und Weise, wie Peter an die Veränderung seines Körpers rangeht, wie er versucht, wieder Anschluss zu finden, die Isolation, die Darstellung von New York, der Bösewicht mit seinen Fähigkeiten, wie das Ganze reinspielt. Die kleinen Cameos und Easter Eggs mal zwischendurch, Einbindung von Figuren. Hat für mich alles super funktioniert. Nur halt so der finale Akt, wo es dann halt wieder so ein bisschen typisch MCU-ig abdriftet in CGI-Schlachten. Alles muss irgendwie so ein bisschen drüber, ein bisschen überbordend sein. Und dass man eben nochmal zweimal Fahrt rausnimmt, hat mich dann leider noch so ein bisschen in der Stimmung gedrückt. Aber da bin ich bei einer 3,5 immer noch bei einer guten Wertung für den Film.
Ich denke auch. Würdest du dir nochmal angucken wollen?
Absolut, ja. Also ich hätte da auf jeden Fall Bock nochmal drauf, gerade in dieses New York nochmal einzutauchen. Ja, und dann einfach mal zu gucken, wie das zweite Mal halt dieses Finale wirkt. Oder ob man dann halt einfach sagt, so, wenn es zu dieser einen Szene kommt, die wir jetzt eben besprochen haben, ich mache jetzt einfach aus, weil jetzt reicht's für mich. Das ist mein Ende des Films. Oder ob man dann nochmal durchguckt und sagt, ah, okay, so schlimm war es jetzt auch nicht, wie es dann halt im Kino gewirkt hat, durch dieses verschleppte Pacing. Bin ich mal gespannt.
Ja, ja. Verstehe ich total, aber ich denke auch, dass es ein Film ist, der so ein bisschen mir mehr wieder die Essenz von Spider-Man mehr greifen kann. Definitiv abwechslungsreich in seiner Action auch war und auch generell in der Darstellung, sowohl visuell als auch von Charakterdesign her. Ja, ich denke auch gerade eben die Fans, die ja sowieso auch schon MCU-Spider-Man sehr mochten, werden hier auf ihre Kosten kommen. Die werden den Film mögen. Sie werden, glaube ich, auch viele werden begeistert rausgehen. Ne, wie es bei eben auch Leuten, die jetzt nicht super begeistert von No Way Home oder sowas waren wie wir, sieht man ambivalenteres Gefühl, aber trotzdem, wir gehen positiv raus und das ist, glaube ich, das beste Zeichen, was passieren kann, wenn halt auch eben zynische Menschen wie wir da gerne mal auch dann trotzdem ergriffen werden können.
Exakt. Also sind wir mal gespannt, was die Russos also abliefern werden mit Doomsday.
Doomsday ist für mich auch jetzt ein Film, den lasse ich jetzt erstmal nicht zählen, weil das wird eine Katastrophe. Also ich sage jetzt schon, ich werde den Film wahrscheinlich nicht mögen. Das wird ein Mess. Das hat ja nichts von dem, was Endgame damals oder Infinity War und Endgame irgendwie hat vom Aufbau, vom nötigen Care-Moment, dass man irgendwie, dass dir irgendwie nicht alles egal ist an dem, was dort passieren wird. Keine Ahnung, also und auch das, was man auch Backstage auch so mitbekommt an Reshoots, dass man total viel oft das Skript umschreiben musste. Nein, das wird nichts. Das wird qualitativ nichts Gutes werden. Das sage ich jetzt schon mal hier voraus. Korrigiert mich am Ende des Jahres, vielleicht kann es passieren, dass mir der Film vielleicht gefällt, aber ich halte das für jetzt erstmal sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass das, dass sie es nochmal hinkriegen, so eine Punktlandung wie damals bei Endgame zu kriegen.
Ja. Ja, und ich bin gespannt, ob die Russos dann quasi ihre Karriere so endgültig ein bisschen schlafen legen, nachdem sie ja seit Endgame auch nichts Großartiges mehr auf die Leinwand gezaubert haben. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass sie zu viele Kohle, zu viel Macht hatten, müssen mal wieder ein bisschen kürzer treten. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
Na gut, sie haben so Sachen wie The Gray Man gemacht, das sagt alles, oder?
Ja, mit zu viel Geld und zu viel Macht.
Absolut, da folgt leider keine Verantwortung bei den beiden.
Richtig. Ja, Kinder, dann danke ich dir, dass du heute mit mir Spider-Man Brand New Day besprochen hast und am Start warst. Und euch da draußen, wenn ihr in den neuen Spider-Man geht, lasst uns danach auch gerne wissen, wie ihr den fandet, wie ihr so generell zu Spider-Man unter Reihe steht, was euer liebster Spidey ist und ob ihr noch irgendwas gesehen habt, was uns jetzt gar nicht aufgefallen ist, was wir noch gar nicht besprochen haben, was unbedingt noch erwähnt werden sollte.
Genau, wir sind jetzt mit der Folge jetzt auch offiziell zum Kinostart jetzt auch draußen, 30. Juli. Viele waren wahrscheinlich schon direkt zum Eröffnungstag drin. Lasst es uns wissen und vor allem auch für die mehrfach ins Kino auch gegangen sind für den Film. Wie hat sich beim zweiten Mal angefühlt? Das würde mich auch interessieren.
Genau, schreibt uns in die Kommentare bei Spotify oder auf Instagram. Hört weiter fleißig in unsere Episoden rein. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcast und bei Spotify da. Wir freuen uns da jederzeit drüber.
Absolut.
Dann euch noch einen schönen Tag. Geht fleißig ins Kino, habt viel Spaß beim Filmschauen und bis dann. Tschüss.
Tschüss.